in South Africa and elsewhere, I would like to add. I'm still under the spell of yesterday's concert by Hugh Masekela, yesterday's keynote by Njabulo Ndebele. We got great insights. I imagine that if you have already joined us yesterday night, you are tired of opening speeches. There were many yesterday. But on behalf of Haus der Kultur in der Welt, of our staff, of all the forces that we have joined to bring up this symposium, I want to warmly thank all the participants that made the long way from South Africa to here, some of them on very short notice, and we are very thankful to Nomonisa Gaza, who will step in this week on behalf of us to replace Christina Kunta, who was originally invited. What we expect from this symposium is an open discussion. So there is not going to be a succession of speeches, but an open discussion. We are very curious to enter this conversation, to get your insights on how to critically assess this 20 years of democracy, on how to reset the agenda on four key areas: economics, education, justice, and public culture. When we started preparing this symposium with Erik van Grasdorf and with a lot of other friends and advisors, we immediately saw the relevance also for other countries to discuss South Africa as a test case. Let me add that, as a personal remark, when we prepared the applications, I happened to be in my home country, in Argentina, where we were just commemorating 30 years of democracy. There were riots on the streets, there were people getting shot by police, and I was personally having this back and forth between remembering how strong and young we felt when, from one day to the other, the old regime had no power and a lot of people that could make your life hard or painful were not in danger anymore, and at the same time looking at the upheavals and the critical situation that is undergoing the country now. And when I started working on this festival, on this symposium, I always had this global South perspective in my mind. This is not going to be the central issue. We want to talk on South Africa, but I imagine that for many of the participants, also other democratic experiences will resonate, and we are very interested in these contexts. So yesterday, Mr. Ndebele had one line that struck me. He said, "We built a lot of houses, a lot of housing projects, but we did not consider how to build a community." And well, that's one of the issues we want to start talking with. And I'm happy that Julia Reimer is going to coordinate, moderate the next round. So welcome, Mr. Corvo, Mrs. Gaza, Mrs. Reimer, Ms. Reimer, and yes, we'll have a short Q&A later, and a full project program. You can see it in the program leaflets. Thank you.
Ganz herzlichen Dank, Silvia Fehrmann, hier vom Haus der Kulturen der Welt. Ja, mein Name ist Jule Reimer. Ich bin hauptberuflich Redakteurin beim Deutschlandfunk, das zum Deutschlandradio gehört, also mit seinen drei Sendern Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, den die Berliner wahrscheinlich auch besonders kennen werden, und die Radio Wissen. Und ich freue mich sehr, dass ich hier moderieren kann bei einem Panel oder auch bei einem Festival, was wirklich eine beeindruckende Riege von führenden intellektuellen Kulturschaffenden aus Südafrika hierhin eingeladen hat. Ich persönlich, das wollte ich vorausschicken, habe sehr, sehr viel Respekt vor dem friedlichen Übergang, den Südafrika geschafft hat, zur Demokratie hin, nach den ganzen Ereignissen, die dem vorausgegangen sind, jahrhundertelange Unterdrückung, sehr viel, ja, auch Brutalität, Grausamkeit seitens der Sicherheitskräfte, die Apartheid. Wir haben an der Ukraine gesehen, wie schnell Staaten, die vielleicht auch in einer fragilen Situation sind, wo eine Situation völlig außer Kontrolle geraten kann oder fast außer Kontrolle ist. Das heißt, dass so etwas friedlich geschieht, ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte Ihnen die Gäste hier vorstellen. Zu meiner Rechten Nombo Nisogasa, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Kapstadt. Sie hat in hoher leitender Funktion in der Entwicklungsbank in Südafrika gearbeitet und ist dort immer noch einer der Direktoren, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie hat den Vorsitz der Südafrikanischen Kommission für Geschlechtergerechtigkeit gehabt und sie hat sehr viel geforscht zu Themen und gearbeitet zu den Themen Identität, Demokratisierung in Subsahara-Afrika und eben insgesamt zum politischen Transformationsprozess in Südafrika. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken Nzukizi Kobo. Sie sind Professor für internationale politische Ökonomie an der Uni Pretoria. Sie sind auch oder arbeiten auch als Unternehmensberater. Sie haben im Wirtschaftsministerium, im südafrikanischen Wirtschaftsministerium, die strategische Ausrichtung der Handelspolitik erarbeitet. Zur Erinnerung, die Welthandelsorganisation WTO existiert ja erst seit 1995 und zuvor waren da eigentlich hauptsächlich Industriestaaten Mitglieder. Das heißt, viele Länder, viele Entwicklungsländer mussten sich eigentlich erstmal dann danach neu orientieren und ihre eigene Außenhandelspolitik formulieren und aufbauen. Und er ist auch ein Experte. Sie sind auch ein Experte für die BRICS-Staaten. Das heißt also die fünf Emerging Countries, also Schwellenländer, Brasilien, China, Indien, Südafrika und Russland. Und mit Prinz Mashele, einem anderen südafrikanischen Intellektuellen und Publizisten, haben Sie das Buch geschrieben, The Fall of the ANC, wo Sie eine Art Gotthilf-Szenario zeichnen. Zumindest wird es so vorgestellt in der Presse. Und da kommen wir gleich drauf. Zumutungen und Versprechen der Demokratie, das im Bereich Wirtschaft und Gemeinwesen und Zukunftsfähigkeit. Frau Gaza, zwischen 1999 und 2008 hat Südafrika ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum verzeichnet. Das war so immer um die 5%. Und dann begann die Krise. Man muss daran erinnern, da begann ja auch international die große Finanzkrise. Heute ist die Arbeitslosigkeit in Südafrika höher denn je. Das Durchschnittseinkommen der schwarzen armen Bevölkerung ist gesunken im Vergleich zu vor 20 Jahren. Und das der weißen Bevölkerung ist gestiegen. Wir haben eine schwarze Elite, die sich wahrscheinlich einkommensmäßig gar nicht so stark von der weißen Elite unterscheidet. Wir werden heute Abend einen Film sehen, Behind the Rainbow von Gian El Tari. Es ist eine Dokumentation über den ANC, über den Weg, den der heutige Präsident Jacob Zuma, der frühere Präsident Thabo Mbeki und Nelson Mandela gegangen sind. Da kommt das Zitat vor: Ich kann Freiheit nicht essen, ich brauche einen Job. Frau Gaza, gibt es Menschen, die sich, also bestimmt nicht die Apartheid, aber die sich irgendwie die alten Zeiten zurückwünschen? War das jetzt richtig übersetzt? Also nicht die Apartheid, aber irgendwie die alten Zeiten?
Ist es on? Okay. Good morning and thank you very much for gracing us with your presence. Firstly, I'd like to correct the bio that was read is not from me. It's very old. I am certainly not the director, non-executive director of the Development Bank of Southern Africa. I haven't been since 2000, and 9, early 2009, and a whole range of other things, but that disclaimer is very important. Well, you know, you are taking a quote from a film, and of course, how people imagine freedom is also contextual. I don't believe that there's somebody who wants to be unfree. I don't believe that there's somebody who actually wants to be oppressed. But perhaps the question is, what else does freedom mean for me? And our constitution is very clear that it doesn't have hierarchies. It recognizes the political freedom, human dignity, the what others call second generation rights, but actually I don't know why they have to be second generation, but it recognizes the importance of the well-being of people. It recognizes the importance of people to be able to earn a living, to be able to have those who are not able to earn, to have a safety net that at least cushions them from complete starvation. Our constitution also recognizes the importance of what the so-called third generation rights, that is the environment and so on. So I believe that freedom is a very complex and a very big state of desire that we all want to be in. And a lot of people say that what is freedom if I am unable to eat? But frankly, what is being able to eat when you are not free? And so it is not either or. And I believe that at a certain point, the fact that you're starving becomes more emphasized than the fact that you are politically free. At a certain point, the fact that you are oppressed as a black lesbian and probably face the possibility of being murdered is much more important to you at that particular point where you feel threatened and marginalized. And all these freedoms happen at a continuum of human experience on a daily basis. However, the question is, a lot of people say, we haven't seen any change in our lives. And even that, you know, is not quite true. Because if you look at the state expenditure at a budgetary level, in terms of what goes to a socio-economic development, I know South Africa is called a neoliberal state, but neoliberal, in a classical sense, is a state that has withdrawn and no longer spends for the benefit of its people. So for all the limitations and the problems, there is, in fact, money that goes, that if it were, and this is something that we can talk about later, that if it were implemented correctly, would ensure that no child goes to sleep without food. That intention and that commitment is there, and it is not a choice that it's either the child goes to sleep with food or the child doesn't get education. In the planning, at the planning level, at the conceptual level of trying to imagine what a post-apartheid South Africa would be like in 1993, these things were taken into consideration. The second issue that tends to be elided is that black people's income is lower than in the apartheid era. That is not quite. Statistics don't bear this out. What has happened, however, is that the inflation doesn't match the income that people get. And when I'm saying income, I am not saying that it is acceptable income. And I know that also there are conversations in Europe about what is minimum wage and why are we talking about minimum wage? At which point do we begin to talk about maximum living wage? That income, low as it is supposed to be supplemented by a whole range of services that were not available to black people in the apartheid period. For example, access to health, especially primary health care, access to education, that no child should be denied the right to go to school, for families that are completely unable to have an income, there is what we call a social grant, which again we can also have a whole range of debate about it. I don't think it's a desirable way of handling it, but it is there. It does in some instances offer some kind of shelter, no matter how thin and inadequate it is. I think the critical issue is that when we look at the figures that are allocated in an economy and in an economic system that is, and in a world, in fact, that is not friendly to poor people, and South Africa is part of that, when we look at the figures that go to health and to education and social welfare, housing, all these things, it doesn't make sense that we have people that are starving in South Africa. So there is a difference, there's a discrepancy between the budgetary allocations, inadequate as they are, and what actually goes to these public hospitals. And I think that is a different conversation. So in summary, I believe that sometimes people emphasize the kind of feeling they have at a particular time, but it doesn't necessarily mean that it's a statement that stands on its own and it obliterates everything else that they are and everything else that they believe. Thank you.
Das heißt, es handelt sich, man muss auch wirklich sehen, inwieweit, sagen wir mal, öffentliche Güter für alle angeboten werden, um de facto die Gesamtsituation zu beurteilen. Herr Kobo, wenn man aber, sagen wir mal, trotzdem Wachstum hat ohne Armutsreduzierung, in China zum Beispiel ist es ja gelungen, Wachstum zu schaffen, wo auch auf breiter Front Armut noch nicht beseitigt ist, aber doch zum Teil auch reduziert worden ist. Wie gesagt, wir hatten 2008 ja auch die Finanzkrise, also das internationale Umfeld war jetzt auch nicht einfach für die südafrikanische Regierung. Aber was ist aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?
Thanks. I think it's a pretty complex question. If you look at the long-run average growth in South Africa between 1994 and 2012, the economy grew at 3.3% on average. At certain moments, it grew at 5% and was halted by the global financial crisis. An example is often cited, China is often cited as an example of a country that managed to take millions of people out of poverty, and indeed, if you look at the three decades since reforms were unleashed in the late 1970s or early 1980s to 2010, the Chinese government had taken between 500 and 600 million people out of poverty, which means that it is possible to manage social and economic change in a matter of decades, but to do so you do need a political leadership that is equal to the task, and I'm not saying that South Africa should adopt all the strategies that China adopted, but also, I mean, if you look at one of the Asian tigers, South Korea, which had endured as brutal a colonialism as South Africa endured, in a space of three decades as well, it graduated and became a member of the Rich Country Club, the OECD. I think the country can find working solutions to transform its society, to transform its economy, and we have to ask questions as well about the kind of economic model that we have adopted. There are increasingly calls globally that perhaps a focus on the GDP is insufficient, and that we need to, in fact, one of my colleagues at the Center for the Study of Governance Innovation, Professor Lorenzo Fieromonti, recently published a book called The Gross Domestic Problem, characterizing GDP as a problem and as having huge limits, that it doesn't take account of other indicators of well-being, indicators of sustainability. It is less concerned about the quality of life, the standard of living, and whether people are really living sustained and fulfilled livelihoods, but more about the statistical aggregates, that is how much output is generated from an economy. And all sorts of measures can be thrown in as part of the national estimates process. Recently, the United Kingdom discovered that its economy is much bigger than it initially thought because it left out prostitution from the calculations. So the GDP is about national estimates. It's about the output rather than the qualitative aspects. And increasingly, there is a talk about the need to explore different ways of thinking to ensure that economic growth is qualitatively good, but also it is socially inclusive. And the way the South African economy has grown, and Nomboniso is correct here, that if you look at the last census in 2012, it has confirmed that since democracy, the incomes of black households, I think, have grown about 165 times, which is quite significant. But if you look at the relative measures between groups, the black households' incomes are 1/6 of the income of white households. So there are income divergences between racial groups as well as within races. And South Africa has taken over the ignominious mantle of being the most unequal country in the world, a position that was once occupied by. So, in brief, for me, it's about the value system
nicht länger hält. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft, als politisches Establishment all diese Aspekte berücksichtigen und müssen sensibel sein, was Inklusion angeht. Wir wachsen auseinander, wir fallen auseinander in der Gesellschaft. Schwarz und Weiß trennt sich zunehmend. Wir verstehen nicht genau, was in der jeweils anderen Welt passiert. Und oft ist es so, dass die Schwarzen mehr wissen über das, was in der weißen Welt passiert, als umgekehrt. Die schwarze Mittelschicht aber zieht sich raus aus diesem ursprünglichen sozialen Kontext, in dem sie existiert hatte. Und es gibt diese Spannungen in der Gesellschaft. Und im Grunde gibt es zwei wichtige Faktoren, die wir sehen müssen. Das Wertesystem, das spielt eine enorme Rolle. Und zweitens die politische Finesse, die Fähigkeit derjenigen, die die Macht haben. Und diese müssen ja tun, was erforderlich ist, um die Wirtschaft und die Gesellschaft vorwärts zu bewegen.
Vielen Dank. Ein Wertesystem ist aber etwas, was natürlich auch durch politische Parteien beeinflusst wird. Der ANC hat bei den Wahlen immer deutlich über 60% gewonnen. Bei den letzten Wahlen waren es dann 62%. Das ist immer noch eine beträchtliche Mehrheit, mit der man doch eigentlich, ja, würde ich jetzt mal vermuten, den Kurs eines Landes sehr stark bestimmen könnte. Jetzt hat eine neue Regierungsperiode, Legislaturperiode begonnen. Was glauben Sie denn, ist nötig? Und da bitte ich Sie beide, Ihre Meinung zu sagen und sich vielleicht auch, ich weiß nicht, ob Sie sich da auch vielleicht auch widersprechen. Das war sehr geschickt.
Okay, well,
Naja, was ist meine Meinung dazu? 62% ANC kann eine Mehrheit auf sich vereinen. Das ist nach wie vor eine Partei, die die Vormacht hat, aber das ist nicht so signifikant, denn sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Ebene der unterschiedlichen Provinzen haben sie ein bisschen an Einfluss verloren. Also ja, es gibt eine tiefe Legitimationskrise, eine Vertrauenskrise beim ANC. Es gibt sehr viele Herausforderungen, die entstanden sind, aber die ihn nicht von der Vormachtstellung abgebracht haben. Aber dennoch erscheinen Risse innerhalb des ANCs selbst, als auch innerhalb der kritischen Institutionen und Organe des Landes. Wir sind nun an einer Wegscheide angelangt. Es gibt ein emotionales Gefühl und intellektuelles Gefühl, also dass es zu einer Erschütterung der Grundfesten gekommen ist, auf eine Art und Weise, wie wir es uns nie hätten uns vorstellen können, wie zum Beispiel im Sicherheitswesen, die Art der Gewalt seitens der Polizei. Vor 2 Jahren hatten wir den Vorfall im Regana, also die Sicherheitskräfte. Auch das
würden Sie, Entschuldigung,
offensichtlichen mehr Vorkommen.
Darf ich kurz unterbrechen? Marikana war ein Streik, infolgedessen die Polizei eingegriffen hat. Und bei dem Polizeieinsatz kamen 44 Menschen ums Leben. Davon waren 34 Bergarbeiter. Das war genau vor 2 Jahren im August 2012. Please continue.
Ja. Aber es gibt auch weniger offenkundige Vorfälle, also Opfer, die im Zuge von polizeilicher Gewalt gestorben sind. Nicht nur Einzelfälle, sondern wiederholt ist das vorgekommen. Und es gibt immer mehr Anzeichen für eine Kultur der Gewalt innerhalb der Polizeikräfte und eine weitere Kerninstitution, die Staatsanwaltschaft zum Beispiel. Da gibt es tiefe Zerwürfnisse. Es gibt interne Brüche. Die Oppositionsparteien rufen die Richter an und verklagen die Regierung auf bestimmte Maßnahmen. Und hier werden die offiziellen Institutionen zu sehr in Anspruch genommen, weil man ganz einfach nicht dieselbe Auffassung hat hinsichtlich der Art und Weise, wie sich ein Politiker gegenüber der Öffentlichkeit verhalten sollte. Und all das findet in einer Gemengelage statt, wo es auch ethische Fragen gibt im ANC, wo keine Einigkeit herrscht. Also die 62% ist kein Zeichen für Stärke des ANCs, sondern ich denke, es sieht eher wie ein düsteres Fanal aus. Und ich denke, der ANC
Frau Gaza, ich möchte Sie bitten, darauf einzugehen und gleichzeitig aber auch noch eben diesen ersten Punkt aufzugreifen. Was würden Sie denn dann in Sachen Wirtschaftspolitik empfehlen?
Zuerst einmal, es gibt eine Geschichte, die oft verschwiegen wird bei den letzten Wahlen, und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Diese 62% Mehrheit, die der ANC auf sich vereinigen konnte, ist weniger aussagekräftig als die Verluste des ANC. Also der ANC ist ja im Abstieg begriffen. Wir haben den Abstieg in den Großstädten, die ländlichen Gebiete. Da steht man nach wie vor noch hinter dem ANC. So lautet zumindest die Hypothese. Es gibt diese These, dass sie nach wie vor noch treue Wähler sind, die immer für den ANC wählen werden. Aber das, die Kehrtwende hier war bei den letzten Wahlen, war, dass auch in den ländlichen Gebieten der ANC an Einfluss verloren hat. Wir haben keinen Zuwachs erlebt. Ich habe mir jeden einzelnen Bezirk angeschaut, jede einzelne Provinz. Und hier gab es keinen Zuwachs beim ANC, einschließlich Runata. Und 2009 gab es ganz einfach einen riesigen Zuspruch, und das war praktisch die Bastion, die Hochburg des ANC, und das wirft eine sehr wichtige Frage auf. Wie sieht es denn mit der Repräsentativität der Politik aus? Denn Demokratie ist ein sehr junges Phänomen. Die Demokratie ist ja nur aufgetreten im Zuge der USA und des US-amerikanischen Politikverständnisses der Demokratie. Und danach versuchen sich jetzt die Welt zu richten. Aber was heißt das denn jetzt zum Beispiel für die Demokratie? Wir haben Wahlkreise in jeder Gesellschaft. Wir können uns Großbritannien anschauen, etc. Hier haben wir aber das Phänomen erlebt, dass repräsentative Demokratie per se nicht allein seligmachend ist. Es muss noch ergänzt werden, flankiert werden durch etwas anderes. Und zweitens, ich möchte mir mal die afrikanische Politik aus den ländlichen Randgebieten anschauen. Man hat ganz einfach keine Alternative, keine glaubwürdige Alternative im Sinne einer repräsentativen Demokratie. Leute sind ganz einfach von den Wahllokalen ferngeblieben. Diejenigen, die wählen konnten, die haben sich registrieren lassen, und die wollten erst mal schauen, wer dort hinkommt. Und es gab aber kein Verständnis für die Themen, die sich auf die ländlichen Gemeinschaften auswirken. Also wenn man sagt, naja, ich konzentriere mich auf die städtischen Gebiete etc. und die ländlichen Gebiete werden schon irgendwie nachziehen. Die haben sich zwar vorbereitet, aber es gab keine politische Partei, die die Fantasie beflügeln konnte im Zusammenhang mit dem ANC. Und der ANC hat ganz einfach versagt. Die haben sich auf traditionelle Führungspersönlichkeiten verlassen. Die haben gedacht, naja, wenn wir die Chiefs überzeugen können, dann können wir schon die anderen mitziehen.
Aber wo gehen wir wirtschaftspolitisch hin? Das wäre mir wichtig. Where do we go in terms of economical policies?
Ja, wo gehen wir im Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik hin? Ich denke, das ist genau das, wovor der ANC die Augen verschließt im Moment. Die umgehen das Thema. Zum Beispiel unter dem Deckmantel der Rückgabe von Land, von Grundbesitz. Präsident Zuma ist derjenige, der dahinter steht. Im Februar dieses Jahres im National House der traditionellen Leaders hat er diese Führungspersönlichkeiten ermutigt und hat gesagt, sie sollten die besten Anwälte verpflichten und sollten der Bevölkerung das Land zurückgeben. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass aus verschiedensten Gründen, die wir jetzt nicht vertiefen können. Denn die südafrikanische Wirtschaft ist sehr agrarwirtschaftlich geprägt. Und die Landwirtschaft ist sicherlich einer der Sektoren, den wir ausbauen können. Und wenn wir jetzt ganz einfach die Landverteilung anschauen, dann ist es so, dass die Umverteilungsmittel ganz einfach in die falschen Töpfe fließen, die schwarze Elite profitiert davon. Das sind die Cellphone-Junkies, das sind zum Beispiel die am Flughafen dort ständig mit dem Handy rumlaufen und sagen, ja, es gibt jetzt einen Landwirtschaftsinspektor, der kommt vorbei, etc. Mir ist ja ganz egal, was mit den Schafen passiert, etc. Das ist ganz einfach die schwarze Elite, und die profitiert im Moment davon. Und wenn wir das mal aufschlüsseln, 10% werden zum Beispiel, der Mittel werden in die Wirtschaft umgeleitet und 10% indirekte Mittel werden zur Verfügung gestellt. Und wir kämpfen hier um 4,5%, als Marigana passiert ist. War das ein sehr beunruhigendes Zeichen für uns. Und wir hatten Angst, dass vielleicht Marigana nachgeahmt wird. Aber wir können jetzt erleichtert sein, denn die Wanderarbeit, die Minenarbeiter, die in Marigana angestellt waren, sind leider zu Opfern geworden, aber es wurde nicht weiter nachgeahmt und die Beziehung zwischen den Gewerkschaften und der Polizei hat dann letztendlich dazu geführt, dass diese negative Situation eingetreten ist. Und Marikana, die Aufklärungskommission, hat das Ganze intensiv untersucht. Und da hat man gesehen, wie zerworfen die Beziehung zwischen dem Staat und dem privaten Sektor und die Klientelwirtschaft ist. Das hat man sehr grafisch gesehen. Und das passiert in ganz vielen Bereichen. Was heißt das jetzt für die Wirtschaftspolitik? Ich denke, Südafrika hat kein politisches Problem, sondern Südafrika hat ein Vorstellungsproblem. Also man kann sich das Ganze nicht mal ausmalen. Es ist jetzt nicht so, dass es niemanden gibt, der keine Vorstellungskraft hat hier, sondern wenn die Partei und der Staat aufgeblasen wurden und wenn jetzt die Parteiloyalität an die Stelle tritt von staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel im ANC, dann ist es ganz nicht mehr möglich, Wirtschaftswachstum zu befördern. Man kann keine politische Vorstellungskraft mehr entwickeln. Der nationale Entwicklungsplan ist ein Desaster für diejenigen, die einkommensschwach sind. Denn das Wachstum basiert auf der Prämisse, dass die Löhne und Gehälter niedrig bleiben. Was wir im Moment haben, ist ganz einfach eine Perpetuierung des Status quo. Immer und immer wieder. Und das Ganze wird noch verschärft. Also Marikana ist wirklich wie ein Prisma, wie eine Streuscheibe, durch die wir uns anschauen können, was in anderen Teilen Südafrikas passiert. Bevor ich hier hingekommen bin, war ich zum Beispiel auf einem Treffen, wo es zum Beispiel diese Grunderwerbs- oder Rückführungsansprüche gab und des Landes. Und wir haben hier die Situation, wo man ganz einfach versucht, die Gewinne abzuschöpfen, sei es jetzt im Bergbau oder in der Landwirtschaft, und zwar auf Kosten aller anderen Beteiligten. Wir sprechen sehr viel Marikana, aber es gibt ein anderes Problem, das nicht thematisiert wird, die Möglichkeit des Bergbaus an der Küste. Zum Beispiel, da gibt es einen Bereich, der ist 2 Kilometer lang. Und hier ist ein Konflikt entstanden. Und das ist mittlerweile so weit gegangen, dass die Leute noch nicht mal an den Beerdigungen ihrer Nachbarn teilnehmen. Es gab ein australisches Unternehmen, das hat sich lokale Partner gesucht. Und das hat zu unglaublichen Spannungen innerhalb dieser Gesellschaft geführt. Also wir denken immer, naja, Bergbau wird es immer geben. Ja, die gesamten Restitutionsansprüche werden natürlich beflügelt durch die Bergbaumöglichkeiten. Aber letztendlich verfestigt das einen Sektor der Wirtschaft, der sehr zerstörerisch ist und der letztendlich Mittel abzieht von anderen Mitteln und anderen Sektoren der Wirtschaft. Die Kosten des Bergbaus sind so erheblich und 95% der Bergbauarbeiter in Marikana hatten Skilosis. Wie heißt das nochmal? Staublunge. 95% von ihnen hatten eine Staublunge aus Skilosis. Und niemand redet darüber. Das heißt, ihre Väter waren bereits Bergbauarbeiter oder auch Frauen, die in den Minen arbeiten, werden vergewaltigt. Unsere Vision für die Wirtschaft muss ganz einfach umdenken, muss die traditionellen Wirtschaftsformen hinterfragen.
Ich würde Ihnen auch gleich gerne noch kurz die Gelegenheit geben, selber Fragen zu stellen, aber ich würde jetzt erstmal, ich notiere auch, bitte melden Sie sich, wenn Sie Fragen stellen möchten. Ich möchte Herrn Kobo bitten, darauf nochmal zu antworten. Also Landreform, ein wichtiges Thema, ein höchst sensibles. Brasilien versucht seit 30 Jahren eine Landreform zu machen, tut sich da sehr, sehr schwer. Auch gegen den Widerstand der alten Eliten. Simbabwe hat eine Landreform gemacht. Simbabwe geht es wirtschaftlich gar nicht gut und politisch ist die Situation auch kritisch. Wir hatten die äußeren Zwänge, die aus der Tradition des Bergbaus kommen, die Frau Gaza dargestellt hat. Wie viel Spielraum hätte der ANC wirtschaftspolitisch?
Land ist in jeder Gesellschaft ein heiß umkämpfter Vermögenswert, aber der Grund und Boden, da geht es auch ganz, das ist die Grundlage für wirtschaftlichen Wandel, sei es die asiatischen Tiger, Korea, Taiwan. Das ist der Treiber des wirtschaftlichen Wandels. Schauen Sie sich China an, schauen Sie sich Brasilien an. Also Land ist immer wichtig. Also und deswegen wird es immer Resistenz geben, Widerstand. Und in Zimbabwe gibt es Widerstände gegenüber diesem Wandel. Bei der Umverteilung des Landes gab es Widersprüche. Und die sind zurückzuführen auf ein Regime, das die Frustrationen zu seinen eigenen Zwecken eingesetzt haben, die vor Ort herrschten. Und diejenigen, die privilegiert waren, sehr viele Jahre lang privilegiert waren, die Grundbesitzer und die vermögenden Beteiligten der Gesellschaft, waren ganz einfach nicht bereit, diesen Wandel zu befördern und hier die Landverteilungs- und die Besitzverhältnisse zu ändern. Letztendlich kann man die Taktiken vielleicht nicht befürworten, aber man hätte das Thema sicherlich früher beseitigen können, wenn beide Parteien in der Gesellschaft befindet sich in einer ähnlichen Situation, denn diejenigen, die privilegiert sind, werden natürlich ihre Besitzstände verteidigen und sind parteiisch. Und das Bildungswesen wird eingesetzt, um das Ganze vielleicht irgendwo in Zukunft wieder ins Lot zu bringen. Aber es könnte auch Maßnahmen geben, die weniger langfristig sind. Maßnahmen, die zu Umverteilungen führen und einer Veränderung der Besitzverhältnisse innerhalb des Landes. In gewissem Maße. Hat die ANC-Regierung die Macht nicht richtig ausgenutzt. Sehr oft tun sie so, als wären ihnen politisch die Hände gebunden. Sehr oft wird der ANC verliert, der sich in Schattenkämpfen. Tätigkeiten, die wenig dazu geneigt sind, den politischen Wandel und den wirtschaftlichen Wandel in der Gesellschaft zu befördern. Ich denke, es ist machbar. Man sollte das Modell von Simbabwe nicht als Modell nehmen, als Vorbild nehmen. Wir brauchen eine parlamentarische Diskussion. Wir müssen ein Bewusstsein in der Gesellschaft schaffen, dass wir gleiche Ausgangsvoraussetzungen haben. Und die Regierung muss das Programm der Landreform beschleunigen. Sie haben keine Legitimation, das Ganze so zu verzögern, wie Sie es getan haben. Und jetzt erleben wir immer mehr Radikalismus, Populismus, nationalistische politische Parteien, die wirtschaftlichen Freiheitskämpfer. Und hier ist der ANC unter Zugzwang. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass es jetzt zu politischem Aktionismus kommt, damit der ANC nicht stimmt.
Und würden Sie auch noch was zur Rolle des Bergbausektors in generell sagen? Could you comment? Ist unterliegt Südafrika da großen Zwängen, weil das sind ja alles große, auch teilweise unterliegt Afrika da großen Zwängen? Das sind ja multinationale Konzerne, die sich da engagieren, die womöglich auch großen politischen Einfluss haben?
Asking very difficult questions.
Sie stellen hier sehr schwierige Fragen. Sie fragen schwierige Dinge. Was ich beobachtet habe, ist zunächst einmal, dass die Bergbauunternehmen nicht wirklich Veränderungen wollen. Sie wollen nicht wirklich einen Beitrag leisten zum nachhaltigen Leben, wollen nicht wirklich dazu beitragen, dass nachhaltiges Leben überhaupt möglich ist. Und ich würde sagen, dass manche sich stärker engagiert haben als andere. Ja, manche haben Geld gegeben, damit Häuser gebaut werden konnten oder Geld auch für die öffentliche Verwaltung zur Verfügung gestellt, das dann manchmal verschwunden ist letztendlich. Aber es gibt im Großen und Ganzen nicht wirklich einen starken guten Willen. Es ist so, dass argumentiert wird, sie leisten einen Beitrag zum BIP, zum Steueraufkommen für Auslandsinvestitionen, für Arbeitsplätze direkt und indirekt und so weiter und so fort. So argumentieren sie natürlich. Es gibt aber gleichzeitig auch eine Spannung zwischen der Regierung einerseits und vor allen Dingen den angelsächsischen Bergbauunternehmen in Südafrika. Zum Teil hat das mit Rassenfragen zu tun, denn man glaubt, dass diese Unternehmen das Apartheid-Regime geschützt und gestützt hatten und dass die Regierung aber stärker patriotisch agieren sollte. Die Regierung hat aber selbst auch ihre Rolle nicht wirklich angenommen. Sie spielt sie nicht gut. Seit 2002 hat sich einiges geändert, vor allen Dingen im Bereich der Ressourcen für den Wohnungsbau, die zurückgegangen sind an die Regierung. Die Regierung vergibt auch die Lizenzen, die Genehmigungen und kann damit eigentlich Einfluss üben. Und die Veränderung fördern. Vieles, was wir beobachten hier, ist aber schwach ausgeprägt. Das heißt, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen eine Lösung angestrebt werden muss. Vor allen Dingen sollten die Unternehmen gezwungen werden, ihre Verantwortung stärker wahrzunehmen. 155 Mal mehr verdienen Weiße im Vergleich zu schwarzen Unternehmen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von angelsächsischen und anderen internationalen Unternehmen, Tabakfirmen und so weiter und so fort. Und da muss Einfluss genommen werden. Und gleichzeitig muss auch dieser Bruch zwischen
der Regierung und den Unternehmen überwunden werden. Vor allen Dingen muss dieser Riss gekittet werden zwischen der Regierung und den Bergbauunternehmen. Sie müssen zusammenarbeiten, sie müssen gemeinsam eine Roadmap formulieren für eine langfristige Veränderung des Bergbausektors. Und die Regierung hat durchaus die Macht. Sie kann durchaus die Lizenzen und die Genehmigungen, die sie vergibt, als Hebel nutzen.
Und man sollte vielleicht auch noch mal eben darauf hinweisen oder daran erinnern, dass im Rahmen des Black Empowerment, Und man sollte vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass im Rahmen des Black Empowerment, Economic Black Empowerment Program, also der Stärkung der schwarzen Bevölkerung, der ökonomischen, auch zahlreiche Vertreter auch des ANC teilweise in diesen Unternehmen eben sitzen, in führenden Positionen. Frau Gaza hat gesagt, sie möchte jetzt noch gerne widersprechen. Ich bitte um kurzes Widersprechen, weil ich gerne dann noch ins Publikum gehen würde.
No, I just wanted to make, perhaps it's not so much,
vielleicht ist es gar nicht so stark ein Widerspruch.
In looking at the Zimbabwean experience,
aber wenn ich die Erfahrung von Simbabwe anschaue, dann sehe ich, dass es auch andere Lektionen gibt, die wir lernen können. Und die haben nicht nur mit den weißen Farmern zu tun, auch damit, wie das Landwirtschaftsprogramm in den ersten 20 Jahren umgesetzt wurde. Vieles ist gescheitert, aber es gibt dort und es gibt in Südafrika eigentlich Ähnlichkeiten, was die Beziehung angeht, zum Beispiel zu den weißen Farmern. Es gibt so eine Art Gentleman's Agreement. Und diejenigen, die in der Vergangenheit Vorteile hatten, haben diesen Einfluss nach wie vor. Es ist eigentlich immer erst dann so, dass radikalere Positionen eingenommen werden, wenn die Veteranen dazukommen. Das ist aber eine Gefahr, die wir immer wieder in Südafrika haben. Und dann haben wir doch auch Artikel 25 in der Verfassung. Wir wissen aber nicht, wie weit dieser Artikel umfassend
würden Sie, klar, Moment, das müssen Sie uns kurz erklären, was ist das?
Artikel 25 bezieht sich auf Privateigentum und das Land. Und da gibt es auch Bestimmungen, die die Enteignung zum Beispiel regeln. Und es ist ganz klar, unter welchen Bedingungen Enteignungen stattfinden können und wie das zu erfolgen hat. Das heißt, wir können durchaus den Auslegungsspielraum in der Landwirtschaftspolitik nutzen. Und das ist etwas, was vor allen Dingen in der Präsidentschaft Mbekis eine Rolle gespielt hat, negativ betrachtet sozusagen, weil es den politischen Willen nicht gab und gibt, hier mehr zu tun. Dann ist es natürlich so, dass die Bergbauunternehmen nicht wirklich bereit sind, sich konstruktiv in die Wirtschaft einzubringen. Aber wir haben es ja gleichzeitig auch damit zu tun, dass es mehr und mehr chinesische Investitionen in Südafrika gibt. Und die chinesischen Unternehmen funktionieren anders als die angelsächsischen. Und die spezifischen Beziehungen, die es gibt zwischen Letzteren und dem Staat, werden es sicherlich dem Staat schwer machen, Einfluss zu nehmen, auch perspektivisch. Die aktuellen Vorschläge, die es gibt zur Förderung der schwarzen Wirtschaft. Nun, wenn man das einmal genauer betrachtet und analysiert, dann stellt man fest, dass hier noch einmal die Position der Eliten gestärkt wird. Und die Bergbauunternehmen reden eigentlich gerne mit den Eliten, mit den traditionellen Führern, ob diese befugt sind, autorisiert sind oder nicht, ist egal. Denn sie haben ja Schwierigkeiten, direkt mit den Communities zu verhandeln. Und ich glaube, es wird ein anderer Faktor der Krise sich manifestieren bei den Bergbauunternehmen. Wenn zum Beispiel diese Menschen Arbeit geben, dann wird sich im Laufe der Zeit auch das Verhalten ändern. Noch ist es so, dass das, was Shell in Nigeria macht, auch das ist, was die Bergbauunternehmen in Südafrika machen. Land wird von einigen im Besitz gehalten, stellvertretend für andere. Und
ja, vielen Dank. Jetzt möchte ich zwei Fragen habe ich aus dem Publikum, die schaffen wir auch zu behandeln. Erstmal hier vorne, Herrn Desai, er ist der Regisseur des Filmes Miners Shot Down, der beschrieben hat, wie diese Situation im August 2012 in Marikana sich zuspitzte und was das Ergebnis war. Diesen Film, den Sie heute Abend hier auch sehen können. Herr Desai. Und later, you please give the microphone to the lady with the green jacket. Okay? We put the two questions together. Bitte.
I think...
Stand up, might be.
Yeah.
Yeah? Thank you.
Maybe to try and sharpen the debate, because the debate is becoming very sharp in South Africa.
Just a couple of one story.
Nelson Mandela's memorial service.
Beim Gedenkgottesdienst für Nelson Mandela.
The big stadium we have in Johannesburg.
In diesem großen Stadion
and
in
it was,
Johannesburg.
It was a very difficult memorial for a number of reasons, but the
erlebten wir einen
the story
schwierigen
I want
Moment,
to relay,
ein
I was coming home
aus verschiedenen Gründen.
The,
aber ich
from
möchte eine
memorial
Geschichte
in the
erzählen.
Car.
Ich kam nach Hause, fuhr and, nach Hause im Auto von dieser Gedenkveranstaltung.
Station about what happened, the booing
und
of President Zuma.
And he said something to the effect, der sich bezog
goes like this.
Darauf, dass Präsident
Nelson
Zuma
Mandela
ausgebuht worden
sacrificed
war.
His life
sagte,
for the nation.
Hat sein Leben für
President
die nation
Zuma
gegeben. President
sacrificed
Zuma
his nation for his life.
Seine nation für
and
sein Leben.
This is the very real political
und
crux of the problem.
Das
I think
ist
we need
die politische Krux.
Confront,
das ist genau das Problem, mit dem wir uns
that.
Auseinandersetzen müssen.
And
wir müssen
I think it's very clear
that
what's happened is the amount of wealth
was hier ursächlich
in white hands
wir haben
in
sehr
the South African
Reichtum
economy
in
has increased
in der
primarily due
Wirtschaft.
Und to
sie
the economic policy
mehr und mehr
our country
Geld
has pursued.
Aufgrund der Wirtschaftspolitik,
and
die das Land
not
selbst
only that,
betreibt.
It's not the levels of relative poverty,
es
it's
ja
the levels of inequality
das Maß an
that have risen
Armut,
between
das
those who don't have and those who have. So we have a black
denen,
middle class
und denen, die
and a black business class, which is exceptionally super rich.
Class, die enorm reich
and
ist.
This cannot be hidden from people's view. And this is what is causing the rage in South Africa, increasing unemployment.
High,
very high food inflation. So the level of wages, wage repression has over 20 years has pushed down real wages in a very meaningful way. So when you look, when you combine that with the huge levels of corruption and four of our nine provinces are paralyzed because of this level of
corruption.
And that's the only thing I think, only time I have for China. And that is, you know, they shoot corrupt officials in China And maybe that's what we need to be doing in South Africa as well.
The
last point. I want to come to the final point.
I can invite you all to see this very interesting film, and I think there will be a possibility to discuss with you.
Well, I'm not here to promote the film, but I am here to promote something that really the African National Congress, in my viewpoint, has been captured by the capitalist class in South Africa. It is no longer a progressive force in any such manner. And that is what we need to face up with. Because for many people in this room, they'd spent decades of their life fighting against apartheid, and we've ended up with a system which actually where our deputy president, our heroes of the past, are using the guns on the side of the capitalist class to mow down the very people who put them into power. And that's what we've got to face today. And it's a very tough question. It's a very tough debate. And let's not pussyfoot around it and have the discussion.
Would you be so nice to give the microphone to the lady behind you? It should work.
Let me. Thank you.
Would you be so nice to present yourself?
Sabine Grund, a freelance journalist in Berlin. I want to come to the other side of the coin that the previous speaker just mentioned. I remember in the BBC program Hard Talk, a few years ago, there was a British former diplomat or politician who admitted bluntly into the camera that we Brits did not keep our part of the bargain in Zimbabwe, and we keep blaming the Zimbabweans. So I wonder if you have been able to take up such statements. There may have been several. I just remember this single one. Has anybody else admitted to African former colonized countries that there is something to rectify in our relations? Second related part, I've recently heard about a new European Union initiative to finally look at what European mining companies have been doing in various countries and to start regulating on an EU level. I wonder if you have heard anything about this. I think the information must have been about 4 weeks or 2 months ago or so.
Okay, ich würde gerne erstmal auf Herrn Desai eingehen und auch nochmal daran erinnern, es gab letzte Woche im Parlament in Kapstadt einen Zwischenfall, wo es um die eine Protestaktion gegen Präsident Zuma, wo Abgeordnete der Economic Freedom Fighter, die geführt werden von Julius Malema, dem ehemaligen Vorsitzenden des ANC-Jugendverbandes, wo Präsident Zuma eben eine Millionenverschwendung von Steuermitteln vorgeworfen wurde. Da haben dann die Volksvertreter in dieser aktuellen Fragestunde skandiert, zahl das Geld zurück. Es endete damit, dass das Parlament mehr oder weniger geräumt wurde. Und Präsident Zuma hat umgerechnet, ich glaube, es sind 18 Millionen Euro für Sicherheitsverbesserungen in seiner Privatresidenz ausgegeben. Und unter anderem wird da zitiert, dass ein Schwimmbecken, ein Amphitheater und ein Hühnerhof gebaut wurden. Und jetzt ist eben die Diskussion darum, war das berechtigt oder war es nicht berechtigt. Das ist so ein aktueller Vorwurf, der, glaube ich, die Öffentlichkeit in Südafrika sehr beschäftigt, das jetzt als Ergänzung. Und das ist ja sehr hart, was Herr Desai jetzt gesagt hat. Ist es zu schwarz-weiß oder muss sich der ANC mit diesem Vorwurf auseinandersetzen?
Well,
vielleicht sage ich etwas dazu, denn auch Sie haben das ja eben kommentiert. Ich stimme dem Gefühl zu, aber man muss versuchen, das in die Perspektive der Makropolitik und der Makroökonomie zu bringen. Dinge haben sich geändert und wir können die Bedingungen, die wir heute sehen, nicht vergleichen. Wir können das, was der ANC macht, nicht vergleichen mit einem moralisch korrupten System wie dem Apartheidsregime. Wir dürfen einen solchen Vergleich nicht einmal ziehen. Man bemüht sich, nach vorne zu gehen. Man versucht, die Träume in der Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Natürlich gibt es Realitäten und ich habe einige Institutionen auch genannt, die Teil dieser Realität sind. Das Parlament unterliegt alten Regeln und in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass die Parlamentarier gerne zum Filibustering greifen, um den Präsidenten zu verteidigen, um zu gewährleisten, dass es eben nicht Verantwortungsdebatten gibt, dass dieser nicht zur Verantwortung gezogen wird, dass Rechenschaft kein Thema ist. Aber der Verfall begann nicht mit Präsident Zuma. Vielleicht ist er der schlimmste Ausdruck dessen, was wir beobachten. Aber es gibt schon einzelne Elemente, die wir bis hin zu Nelson Mandela zurückverfolgen können. Er war der Präsident, unter dem die Kosten für Waffen auf die Höhe von 60 Milliarden Rand gestiegen sind. Und es gab Tycoons, die der neuen politischen Elite sehr, sehr nahe sind. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auch auf Eigentumsfragen. Das Saxon Hotel ist hier ein Beispiel. Und natürlich hat man sich bemüht, einige von denen, die in der Vergangenheit stark waren, auch den neuen vorzustellen. Und sie ersuchten auch selber danach. Der Eigner des Saxon Hotels zum Beispiel war einer davon. Und Mandela selbst redete anlässlich der Eröffnung und sagte, dieser Mann, dieser Besitzer war einer derjenigen, die dazu beigetragen haben, dass die Apartheid irgendwann fallen konnte. Das heißt, vieles von dem, was wir heute sehen, gab es schon vor langer Zeit, gab es bereits zur Zeit Nelson Mandelas. Nicht so stark ausgeprägt, gab es übrigens auch unter Mbeki. Wir haben es mit einer schrittweisen Erosion der Rechenschaft, der Verantwortung zu tun. Im Parlament wurden nicht wirklich nachhaltige Fragen gestellt, nicht so nachhaltig nachgehakt, wie
Mr. Kobo, I'm sorry, we have to come to the end. And Mrs. Gaza, I'm sure, wants to comment too.
Okay, it's just a final point. So,
eine letzte Bemerkung noch. Wir sollten uns von der Idee verabschieden, dass es hier den Urknall gegeben hätte. Es gab nicht diesen Big Bang. Die Bürger und Bürgerinnen haben auch beigetragen zu den Prozessen, die wir heute beobachten können. Auch sie wurden Teil der Elite.
Now, Mrs. Gaza, I think about 3 minutes.
3 Minuten noch für eine Schlussbemerkung von Frau Gaza. Ich finde es nicht gut, wenn man hingeht und sagt, erschießt die Korrupten. Ich komme aus einer Gesellschaft, in der es sehr, sehr viel Gewalt gab. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Und ich denke nicht einmal in lockerer Rede möchte ich so etwas sagen. Denn früher oder später dringt das ganz tief auch in unsere Psychologie, in unsere Psyche vor. Und das ist auch ganz wichtig angesichts dessen, was wir im Parlament sehen, wo die Minister des Sicherheitsclusters zusammenkommen und sagen, hier müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden, gerade im Umgang mit störenden Elementen. Der Parlamentspräsident selbst hat sich nicht richtig verhalten. Die Polizei wurde gerufen und da beginnt der institutionelle Verfall. Präsidenten oder auch Vertreter der Regierung müssen hingehen und die Fragen der Abgeordneten beantworten, entweder gleich vor Ort oder sie müssen sagen, wann sie das tun. Das sind parlamentarische Verfahren und es gibt bestimmte Regeln, die in der Vergangenheit schon galten, die aber auch vielleicht neu eingeführt werden müssen, um eine gewisse Hegemonie möglich zu machen. Und abschließend möchte ich auch sagen, dass mir die urbanen Legenden, die hier immer wieder wiederholt werden, nicht helfen, denn sie nützen uns nichts beim Versuch, die Gesellschaft zu verstehen. Ich war in Schweden, als der Waffenhandel vereinbart wurde. Viele, Mandela selbst, waren im Dunkeln, als dieser Waffendeal geschlossen wurde. In Amerika heißt es, Mandela hat hier den Ausverkauf gefördert. Er ist einfach losgegangen und hat alles verkauft. Aber ich denke nicht, dass Mandela genau dieses Interesse verfolgte. Aber ich möchte auch gar nicht über Mandela sprechen hier, sondern ich möchte ein Narrativ finden, eine Erzählung, die uns hilft zu verstehen, was geschieht. Und auch Präsident Biki ist nicht das einzige Problem. Manche nennen ihn den Premierminister. Und es gab eine Zeit, in der der gleiche Caucus im Parlament sich so verhielt gegenüber Mbeki, wie er sich jetzt gegenüber Zuma verhält. Wichtig ist aber, tatsächlich die Frage stellen zu können, was geschieht hier und den Blick aufs Ganze zu werfen. Wichtig, und das ist vielleicht das Wichtigste, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen in Südafrika, ist, wie können wir weiterkommen? Was kann getan werden innerhalb des Verfassungsrahmens, in dem wir leben. Jeder, auch der Präsident, sagt ja, dass die Landpolitik sich ändern muss. Wir werden nächste Woche einen entsprechenden Gipfel haben und ich kann Ihnen garantieren, da wird sich nichts ändern. Denn es mangelt an politischer Fantasie, es mangelt am politischen Willen und es gibt eine Armut der Ethik. Und wenn man eine moralische Armut auf der obersten Ebene der Gesellschaft hat, dann ändert sich nichts. Es gibt Lawndale, auf dieses Unternehmen schauen alle, aber es gibt so viele andere. Und es ist enorm schwer, eine Trennung zu ziehen zwischen Staat und Partei. Und zwischen Partei und Kapital. Da
Thank you.
Müssen wir ansetzen.
Ganz, ganz, ganz vielen Dank an dieser Stelle an Nombo Nisogasa und Musukizi, Entschuldigung, Kobo, für diese sehr differenzierte Diskussion. Auch danke für die Anregungen aus dem Publikum. Ich bitte um Entschuldigung, wir werden Ihre Frage mitnehmen müssen. Sie dürfen mich auch gerne nachher nochmal ansprechen, weil dieser Aspekt, den zweiten Aspekt mit den Minenkonzernen, das würde mich auch nochmal interessieren. Ich wollte eine Sache noch ergänzen. Jabulo Nebedele hat gestern Abend gesagt, wir bauten Häuser, aber wir versäumten, Gemeinden aufzubauen. Vielleicht ist das auch ein wichtiger Aspekt, den man heute an dem heutigen Tag noch mal hinterfragen sollte. Ich möchte Sie ermuntern, diesen Tag zu begleiten, denn es kommt noch ganz, ganz viel, was wir diskutieren können, was wir aus dieser Diskussion aufgreifen können. Es gibt jetzt eine Pause und um 11.45 Uhr, ist das richtig, wird es dann also etwas später weitergehen, nämlich mit der Diskussion um Wahrheit und Gerechtigkeit und tatsächlich, wie hat es ein Land geschafft oder ist Versöhnung möglich nach so viel Grausamkeiten, die in Südafrika passiert sind? Ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle und an die beiden auf dem Panel hier. Applaus